mysteriös. Hallo Alex.
Hallöchen Danny.
Es gibt eigentlich nur einen Grund, warum ich die Folge mit dir heute aufnehme. Ich bin ja Computerspiel-Nerd. Du ja auch ein bisschen, oder?
Nee, als Nerd würde ich mich nicht bezeichnen.
Aber ist dir der Begriff Swatting geläufig?
Ja, das ist mir geläufig.
Genau, was ist Swatting? Erklär mal.
Also platt gesagt, du rufst die Polizei an von einem anderen Gamer, den man nicht mag. Und dann kommt das SWAT-Team und das dann das Swatting. So, genau. So sehr grob beschrieben. Und warum man das macht? Ja, also
wir haben so lange nicht aufgenommen, dass ich kurz davor war zu glauben, irgendwann schickt uns ein Hörer auch mal ein SWAT-Team vorbei als Lebenkontrolle, ob es uns noch gibt. Und das wollte ich vermeiden. Deshalb heute haben wir uns endlich wieder zusammengerauft.
Ja, du hast auch ganz kurz von emotionaler Erpressung gesprochen. Aber also an dieser Stelle wirklich sei erstmal ein großes Dankeschön gesagt, weil wir haben so liebe Mails und Nachrichten über unterschiedlichste Kanäle bekommen. Also von gibt es euch noch, bitte kommt wieder, ohne euch ist der Alltag nicht mehr so schön. Also vielen Dank und zugegebenermaßen auch das sehr, sehr motivierend. Von daher, wir sind wieder da, an Bord. Welcome back.
Und haben jetzt endlich auch unseren eigenen Merch. Ne? Es gibt diese Postkarten. Kennst du noch den 2000ern, dieses Schaf mit ohne dich ist alles doof? Das gibt's jetzt mit Alex. Da bist du da. Sonne doof, Mond doof.
Ja, und jetzt müssen wir diesen Merch wirklich herstellen, weil die Leute glauben, dass es das wirklich gibt.
Genau, und nach all der ganzen Erpressungsversuchen, jetzt das Intro. Ich muss aber wirklich erklären, ist ja nichts Schlimmes passiert, aber die Monate vergehen manchmal so schnell. Wir wollten eigentlich vor Weihnachten, da war, glaube ich, ich krank, da wollte man Jan oder warst du irgendwie unpässlich und schwupps ist irgendwie alles vorbei.
Ja, aber umso motivierter sind wir jetzt und es gab genügend Zeit, schon mehrere Sachen direkt anzurecherchieren, sodass wir demnächst, glaube ich, wieder einen höheren Rhythmus haben. Also jetzt nicht wöchentlich, aber ja, wir reißen uns mal am Riemen.
Ich möchte eine Neuerung vorschlagen, bevor wir anfangen. Die nächsten Folgen.
Nur so zum Hintergrund, für alle, die hier zuhören, das ist nicht abgestimmt. Danny kommt immer mit sowas so live um die Ecke. Also von
ja,
daher,
aber ich finde, man muss das live mit unseren Hörern ausdiskutieren, nicht unter uns. Wir sind ja Transparenz. Was sind wir, ein transparenter Podcast?
Ja,
nein, ich dachte also, nur, ich höre jetzt immer so andere Podcasts, die machen am Anfang immer so eine Zusammenfassung der Folge, aber so Teaser, ob wir nicht sowas auch machen. So wie bei der Sendung mit der Maus. Heute geht es um... Aber dann sagt man nicht, um was es geht, sondern nur so, dass wir uns gegenseitig schon mal überraschen mit so, weißt du, ich meine?
Ja, na gut, dann teaser mal an.
Heute geht es um Überraschungen. Nein. Ich habe ja nichts vorbereitet, man müsste das vorbereiten.
Ach so, du bist so richtig
professionell. Also nicht heute, dass wir uns für der nächsten Folge überlegen, dass wir am Anfang sagen, lieber Alex, heute geht's bla bla bla, darum, darum.
Na gut.
Das machen, wir probieren das einmal aus.
Wir probieren das mal aus.
Und wenn alles, das Feedback mau ausfällt, dann machen wir es nie wieder.
Alles für den Erfolg.
Aber so, ich finde das so schön mit dem Maulwurf bei der Sendung mit der Maus am Anfang immer. Erst kommt der Maulwurf, dann kommen die lachenden Sachgeschichten und dann machen wir das alles nochmal auf Russisch. Ach, herrje.
Gut. So, wir dürfen nicht ins Labern kommen, weil
nein,
wir sind kein Laber-Podcast.
Dass du mich mal ermahnst.
Ja, weil ich schon so gespannt bin. Weil ich so gespannt.
Wir bleiben bei den gewohnten Kategorien. Das heißt, du hast ein Wort mitgebracht. Ich weiß nicht, um was es geht. Du hast es aber auch dir nur einfallen lassen und hast auch nichts dazu vorbereitet. Wir reden ein wenig drüber. Und deshalb bin ich gespannt, was das Wort ist.
Ja, ich bin erstaunt, dass wir dieses Wort noch nicht hatten. Und ich glaube, wir haben auch darüber noch nicht wirklich gesprochen. Aber das ist so ziemlich das ostdeutscheste Wort, was, glaube ich, den meisten einfällt. Und wenn man eine Liste der ostdeutschen, typischen ostdeutschen Worte machen würde, würde ich behaupten, dass das in all diesen Listen mindestens auf Platz 1 oder 2 auftaucht.
Also erstens wäre das für den Anfang der Überraschung wunderbar gewesen für den Satz, Herr Vorre. Also, ich überlege gerade ein Wort, was die, ja, aber ich bin sehr gespannt. Und dass wir vor allem da noch nicht richtig drüber geredet haben, nach 60 Folgen, finde ich spannend.
Aber näher, was würde dir denn einfallen als das typisch ostdeutscheste Wort?
Das, also was man Ostdeutschen zuschreibt oder was Ostdeutsche benutzt haben, typischerweise.
Beides. Aber eigentlich eher, dass man also Ostdeutschen zuschreibt, weil Ostdeutsche es benutzt haben.
Heute noch? Oder ist es
heute noch und Westdeutsche benutzen es nicht. Oder haben das so nicht benutzt.
Also ist es nicht so was wie Staatsratsvorsitzender?
Nee.
Nee. Wo ich dachte, vielleicht sitzen ja so ältere Leute wie mein Papa immer noch vom Fernseher und sagen, guck mal, der Merz, unser Staatsratsvorsitzender, weil sie so verwechseln. Heute noch ein bester.
Ich glaube, du denkst zu lange nach. Das ist
Nein, ich denke gerade nach, was sage ich, wo Leute immer, also es gibt zum Beispiel das Wort Plümo, ja, was man hier im Rheinland kennt. Meine Schwester wusste, ich erinnere nicht, was es ist. Und bei uns gibt es zum Beispiel Federbett oder so, also irgendwas Komisches, weiß ich noch, dass man Familiendiskussion gab, was Worte sind, wie man Sachen benennt. Aber mir fällt da tock nichts ein, bitte hilf mir.
Also ich sag das Wort jetzt einfach, weil wahrscheinlich, ich spüre, wie tausende Hörerinnen und Hörer schon sagen, sag doch endlich Broiler.
Ah!
Ja.
Tatsächlich,
das Wort, was ich mitgebracht habe, ist Broiler. Und man könnte auch sagen Broilerbude. Beides gehört schon fast zusammen, aber es ist Broiler. Und irgendwie, vielleicht hatte ich auch Hunger, aber ich wollte mit dir mal über Broiler sprechen. Die erste wichtigste Frage, hast du Broiler gegessen?
Ja, den letzten habe ich, es war ein Baumarktsbroiler in Köln-Port. Und es ist bestimmt aber schon 3 Jahre her. Also so ein Ding, da habe ich so, ich esse was ja irgendwie, eigentlich nie so Sachen zum, also ich esse ja nie unterwegs beim Laufen, das kann ich ja gar nicht. Da fällt mir die Hälfte aus dem Gesicht. Und, aber da habe ich mir so an diesen Baumarktstand, weißt du, vor, was da mal von denen steht, habe ich mir so ein halbes Hähnchen mitgenommen.
Ja.
Und es war sehr lecker und ein bisschen eklig. Meine erste Assoziation war, ich war mit meinem heutigen Ehemann ja mal in, ist das Warnemünde? Hotel Neptun, ja. Da gibt es eine Broiler bei unten drin. Genau, da sind wir mal vorbei.
Wir haben sogar eine Folge über Hotel Neptun gehabt.
Ja. So, und das ist alles, was ich dazu weiß.
Also bei mir, ich habe tatsächlich eine Broiler-Geschichte. Meine Eltern waren nämlich wirklich große Broiler-Fans. Mhm. Also selbst nach der Wende gab es den Broiler-Tag. Das war bei uns immer Donnerstag. Das heißt, es
der hieß
jeden,
auch so, oder ist das?
Nee, meine Eltern haben den so genannt, Broiler-Tag. Und jeden Donnerstag wurde dann Broiler in der Broilerbude in Lichtenhagen gekauft. So, und dann haben die das gegessen. Und ich mag überhaupt keinen Broiler.
Damals auch schon nicht.
Nee, also was ich überhaupt nicht mag, ist so dieses, da so mit den Knochen da so rumhantieren und dann so, dann da noch den letzten Fleischfetzen irgendwie vom Knochen zuzeln. Ich glaube, die Bayern sagen ja zuzeln. Das mag ich überhaupt nicht. Mochte ich auch nie bei Ente essen. Und an sich so Hähnchenfleisch kein Problem, ne? Also wenn mir das jemand schon so, also ohne Knochen alles irgendwie so fertig irgendwie hingelegt hätte, hätte ich es glaube ich auch gegessen. Also, aber ich mag zum Beispiel auch nicht unbedingt so die Haut, ne? Also alle fahren ja
das
total,
Beste, was es gibt.
Ja, das sagen alle. Aber für mich ist irgendwie so die Haut eigentlich gar nicht so das Tolle, sondern das Fleisch darunter. Und deswegen habe ich immer was anderes dann gegessen. Also manchmal habe ich auch einfach nur Kartoffelpüree mit Ketchup gegessen.
Also nicht vom selben Stand was anderes mitgebracht oder
nee,
so? Sondern
meine Mutter musste dann also mir noch was anderes machen, während sie sozusagen Broiler hatten. Aber der Broilergeruch, den habe ich immer gemocht. Also es war auch immer so, dass, also der ist mir noch so total präsent im Kopf. Aber irgendwann, ich glaube so nach 10 Jahren hatten die es, glaube ich, auch über jeden Donnerstag einen Broiler zu essen. Dann wurde es deutlich seltener und irgendwann ist der Broilertag einfach entschwunden. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu Broiler, aber ich hatte ja gerade noch am Anfang gesagt, dass ich häufig gemerkt habe, dass ich unter Westdeutschen bin, wenn ich selbstverständlich von Broiler gesprochen habe. Und irgendwie habe ich jetzt gerade so diesen Witz, weil ich war gestern bei Kentucky Fried Chicken, ich habe aber dort gar nichts gegessen. Ich habe mir einen Espresso dort bestellt, das ist kein Witz. Aber das eigentlich ist der Broiler das Kentucky Fried Chicken der Ostdeutschen.
Das stimmt.
Ja, und übrigens war die erste Reaktion gestern, als ich mit Leuten unterwegs war, was, man kann Kaffee in Kentucky Fried Chicken trinken?
Ja, ich bin auch ganz verwundert und ich überlege gerade, warum. Und ich habe eigentlich entweder, warst du sehr müde oder musstest pinkeln und bist du jemand, der nicht traut, einfach so aufs Klo zu gehen, sondern musst was konsumieren. Das war meine 1-2 Erklärung.
Also müde war ich, brauchte einen Kaffee. Dann bin ich in eine Bäckerei gegangen und als ich nur das Wort Kaffee sagte, guckten die mich an und sagten nee, während sie die Espressomaschine gerade reinigten. Und dann bin ich in ein Café rübergegangen, das also dieser Laden besteht darin, dass er nur Espresso verkauft. Und da hieß es so, nee, ich reinige gerade schon die Maschine. Und so ist Kentucky Fried Chicken dann übrig geblieben, habe aber 10 Minuten auf den Kaffee gewartet. Und es stellte sich raus, dass der schon längst fertig war. Sie waren einfach, also so mit Hähnchen beschäftigt. Ich, also es wird noch viel witziger. Wahrscheinlich kriegen jetzt Leute, wenn sie bei Spotify sind, irgendwie eine Werbung zu Kentucky Fried Chicken, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Und der Algorithmus denkt, dass unsere Zielgruppe total abfährt auf KFC.
Apropos KFC. Mein Erlebnis, ich habe ein Broiler-Erlebnis, wo ich tatsächlich, glaube ich, 20 Jahre nicht drüber nachgedacht habe, wenn nicht sogar 30. Mir ist gerade was eingefallen, was ich nur mit Broilern verbinde und Brötchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder anderen. Ich weiß noch, als ich als Kind, wenn ich Brathähnchen, also Broiler gegessen habe, dass ich von diesem trockenen Brustfleisch manchmal Erstickungsanfälle gekriegt habe, weil man so viel davon reingestellt hat und das so trockene Mund war und der Speichel fehlte. Das kenne ich nur, das Phänomen von getrocknetem Brötchen essen und Broiler. Sollte es noch jemand außer mir so gegangen sein, dass aufgrund von Speichelmangel als Kind dachte, stick gleich. Bitte in die Kommentare, weil Alex kennt es scheinbar nicht.
Nee, oder zumindest habe ich es verdrängt. Ne? Es gibt ja auch so Verdrängungsmechanismen bei Menschen. Ja, das zu Broiler.
Schön. Welche Rolle spielt Broiler heute in deinem Leben?
Eben überhaupt gar keine, außer dass manchmal, wenn ich noch so eine Broilerbude sehe, dass das diese Erinnerungen hervorruft. Aber tatsächlich hat Broiler für mich keine Bedeutung. Und mir ist auch aufgefallen, dass du selber auch halbes Hähnchen gesagt hast und nicht Broiler. Das heißt, du hast es dir wahrscheinlich auch abgewöhnt, Broiler
das
zu sagen.
Das kann sein.
Ja, das ist aber nicht schlimm.
Danke. Ich habe eine ganz andere Situation nochmal, weil es ja auch, wir haben ja, drehen uns ja um Heimat und so. Ich finde es nämlich ganz spannend, weil heute mein Ehemann, ich bin ja allein hier und trinke, ich dachte jetzt mal Ehemann, weil ich ja verheiratet bin, das klingt auch irgendwie cool, der ist heute zum Fastenbrechen. Weil heute Ende des Ramadans mit seinen Kollegen, seinen türkischen, von der Arbeit. Und dann treffen die sich gleich um 18 Uhr, sobald die Sonne da geht, besaufen, befressen die sich in so einem Restaurant. Finde ich aber interessant zum Thema Heimat und Herkunft und Kultur, weil das ja auch, ne, kennst ja auch in Köln, in der Weidengasse gerade so eine Diskussion ist mit den Filteranlagen und es riecht so nach Holzkohle, Grill. Mhm. Weil ich finde, dieser Broiler-Grillgeruch von diesem Stand ist für mich ein absolut Heimat, das kenne ich hier gar nicht. Wo wir jetzt sind, weil auch, glaube ich, die Tradition des, ne, wie, deshalb musst du ja im Baumarkt einen essen, weil es gibt es eigentlich fast gar nicht mehr, diese Hähnchenbratereien, Broilerbuden. Und das ist, weil ich ja gerade diesen, mit diesem Fastenbrechen, weil das ja auch für die Leute, die da hingehen in die Weidengasse, ja auch so ein Heimatding irgendwie ist, dieser Geruch von diesen Holzkohlespießen, die irgendwie da und das.
Also das geht mir genauso. Also wenn ich muss diese Bude gar nicht sehen. Ich erkenne diesen Geruch sofort. Und der löst bei mir auch so, also vor allen Dingen aber eben meine Jugendzeit aus, weil eben ne, jede Woche halt Broilertag. Aber bei mir gibt es noch einen anderen Geruch, und zwar von Schaschlik. Und wenn ich den rieche.
Sagt mir gar nichts.
Also es ist im Prinzip.
Also der Geruch.
Achso, ja. Ja, weil.
Also ich weiß, was Schaschlik ist, aber ich habe gar keinen, ich hätte gar keine Geruchsassoziation damit.
Also ich habe auch mich immer gefragt, wo der herkommt, aber es hat eben auch mit der Holzkohle zu tun oder also mit diesem Grillgeruch. Und das ist so eindeutig. Und wenn ich das rieche, dann habe ich da richtig so Bock drauf. Aber das ganz selten und tatsächlich, denn weil du jetzt eben gerade das nochmal erwähnt hast, also diese ganzen Holzkohlegrills, manchmal rieche ich auch dort dann diesen Schaschlik-Geruch und das ist total schön.
Toll. Frage, du bist ja jetzt Broilertag. War das jetzt ein Ostding bei euch oder ein West? Also nach der Wende oder vor der Wende mit diesem Broiler?
Das war nach der Wende.
Okay. Also vorher. Ich habe eine Frage. Gab es den Broiler, muss ja eine DDR gegeben haben, sonst hätte man es ja nicht so genannt. Oder ja. Gab es die Broilerbude nur nach der Wende?
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es dort Buden gab. Also das war auf jeden Fall so ein Nachwendeding.
Wenn es die Broilerbar in Warnemünde ja vor der Wende gab.
Auf jeden Fall, dafür ist sie ja auch, die ist ja richtig berühmt. Ne? Und da war ich dann auch essen und dort war, also wenn man dort gegessen hat, dann war schon irgendwie, das war was Edles sozusagen. Mhm. Ne?
Ja, heute immer noch.
Ja, und heute wird es in einem Fünf-Sterne-Hotel auch noch ist, ja.
Nee, meine Frage resultierte nämlich aus meinem Gedankengang, dass ich dachte, es gibt doch heute, wenn man diese Broiler bestellt, diese Tüten, die man, glaube ich, auch nur dafür benutzt, die innen mit Alufolie ausgekleidet sind. Gab es die früher auch schon? Erste Frage. Zweitens, sind für Grillhähnchen und Broiler diese Tüten erfunden worden und haben die noch einen anderen Zweck? Gibt es eine zweite Speise auf der ganzen Welt, die in diesen Tüten eingepackt wird?
Ja, ist eine gute Frage. Ich behaupte jetzt mal, aber ich bin mir ganz sicher, dass uns Leute hier zuhören, die mit Broiler sich sehr, sehr gut auskennen, dass man, glaube ich, Broiler nicht in der Bude, sondern eher in so einer Gaststätte gegessen hat, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht waren das auch kleinere Gaststätten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwie so beim Metzger oder so sowas auch noch gab.
Ja, aber ich überlege gerade, weil es ist ja schon dieses Besondere, was ja diesen Bräu, den wir heute kennen, ausmacht, ist ja, dass er sich an diesem Drehspieß dreht.
Ja.
Das Fett runterläuft. Aber da ist ja die Frage, das lohnt sich auch nur in großen Mengen. Also wenn du jetzt ein Restaurant ist, wo du nur 3 Bräuler verkaufst, hast du ja wahrscheinlich schon ein Drehding nicht gehabt. Wir wissen wieder nichts, Alex. Wir haben keinerlei Wissen darüber.
Ich gucke jetzt gerade parallel einfach. Ich habe jetzt mal Bräuler und DDR eingegeben.
Nein, das musst du für später das Thema ausrecherchieren, doch nicht jetzt.
Also es gibt auf jeden Fall ein Foto, wo steht Außerhausverkauf. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht nicht doch also Westdeutschland ist. Ja. Auf jeden Fall.
Wir finden das raus, liebe Hörerinnen, ihr könnt euch drauf verlassen.
Ja, bitte. Aber ist, na doch, hier gibt es aber eine Sache, die, also es gab Tüten, aber die sieht eher aus wie eine normale Tüte. Also ohne Alu drin, sogar durchsichtig. Und witzigerweise auch noch VRB-Kombinat Geflügelwirtschaft Bezirk Rostock. Betrieb Bad Doberan. Also ist ja sogar noch meine Ecke. ist wirklich eine schöne Tüte. Heute würde man das wieder in solchen Tüten verkaufen, glaube ich, weil das so schön retro ist. Ja, aber jetzt gucke ich nicht weiter, weil wir haben ja Wortassoziationen, aber wer weiß, vielleicht werden wir noch zu Bräuler was recherchieren. Vielleicht ergeben sich dort noch ganz tolle Geschichten.
Das Kentucky Fried Chicken der DDR. Es ist halt auch so eine Assoziation, nur weil das Wort Bräuler gibt, denkt man ja, der Bräuler wäre ein großes Ding gewesen. Aber war er ja vielleicht gar nicht. Das ist jetzt so unsere Ad-hoc-Vermutung hier. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube schon, dass Bräuler auf jeden Fall nicht so ein Rant wie die Kettwurst braucht. Also der Bräuler war, glaube ich, schon überall da.
Ich bin jetzt groß im Rant-Modus, sowieso heute. Also ich werde aber den ganzen Tag ranten. Weil das die Bräuler natürlich, und das müssen wir auch thematisieren, auch wirklich eine der verhohnelpiepsten Worte ist. Also wenn du aus Thüringen zum Beispiel kommst, hast du dir Bräuler gesagt, ist schon so ein Juxwort auch, wo die Leute sich drüber lustig machen.
Ja, ja.
Das war also nie ein normales Wort.
Man hat sich immer lustig gemacht und meine Verteidigung war, ihr wisst schon, dass das von Broil Englisch kommt. So, also meine Verteidigung war quasi, nee, das ist ja gar kein DDR-Wort, sondern es ist ein Anglizismus, den wir hatten.
Weil du nicht Bräuler gesagt hast.
Ja, ne,
also ich würde es hier in Köln nie benutzen, niemals.
Ne, ich habe es mir auch abgewöhnt, weil ich mir dann diese Witze anhören musste. Ich weiß, wieso macht man eigentlich Witze darüber, dass man Bräuler sagt?
Ja, eben, also, das ist doch die Frage.
Ja, können wir bis heute nicht beantworten.
Ich erzähle jetzt meinen Lieblings-Bräuler-Witz.
Du hast einen Bräuler-Witz.
Kommt ein halbes Hähnchen zum Arzt und sagt der Arzt, ich falle immer um.
Das ist es schon?
Das war's.
Hast du dir das gerade ausgedacht?
Nein. Das war Fips Asmus, 1956 hat sein Bräuler gegessen. Keine Ahnung. So, möglicherweise. Was ist?
Ich habe mir gerade das halbe Hähnchen beim Arzt vorgestellt.
Das ist der Sinn des Witzes.
Fips Asmussen, ja.
Man Hunden keine Geflügelknochen geben darf.
Ja, das weißt ist richtig, ja.
Weil die hohl sind und dann sterben die oder so.
Ja, aber roh kannst du es machen, aber nicht gekocht.
Ah ja.
Weil die dann nämlich aufsplittern können und dann können die, also praktisch die Hunde von innen aufspießen.
Das ist wirklich so eine Art ChatGPT, dieses Podcast. Man kann nicht alles fragen.
Nee, ich kenne nur Leute, die Hundebesitzer sind und mir sowas gesagt haben. Und irgendwie hat Instagram so nachts das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mal ein paar Hundetraining-Videos mir angucken. Und da habe ich das dann einmal gelernt. So.
Schönes Wort. Freut mich.
Ja, ich habe jetzt leider ein bisschen Hunger, muss ich zugeben. Aber wir ziehen das jetzt durch. Bin auf dein Thema sehr gespannt.
Ich auch, denn es ist ein bisschen konfus.
Ach, ich liebe es.
Das Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, ist gerade aktuell, hat mich total berührt. Also irgendwie, also jetzt nicht emotional, sondern ich dachte, bin ich denn dumm? Weil ich wollte es ganz lange vorbereiten. Also dieses Thema, habe ich mal geguckt, steht auf meiner Notizliste seit 3 Jahren oder so.
Mhm.
Und es war aber eigentlich total langweilig. Das war so ein Thema, wo ich dachte, das müssen wir mal machen, weil man muss das ja machen. Und jetzt hat es so Aktualität gekriegt und ich habe mich total erschreckt. Manche Leute werden mich für dumm halten, ich habe es nicht gewusst. Und zwar, ich wollte mit dir eigentlich immer mal über die S51 sprechen, die DDR-Simson.
Mhm.
Dieses Motorrad, wir haben ja auch, ne, das haben wir schon lange erzählt, dass wir mitgefahren sind und so. Und es war aber immer ein langweiliges Thema. Und dann habe ich in der Tagesschau diesen Beitrag gesehen und war wie aus allen Wolken gefallen. Vielleicht bin ich der Einzige, Aber ich habe nicht gewusst, dass Simson eine jüdische Firma war, die enteignet worden ist. Wusstest du das?
Nee.
Also, ich spiele mal den Beitrag vor. Mhm. Und ich wirklich dachte, hä, was ist denn jetzt hier los?
Die Nachfahren der Unternehmerfamilie Simson kritisieren die AfD und wenden sich gegen die Verwendung der Moped-Marke Simson als politisches Symbol. Ein Sprecher der in den USA lebenden Familie sagte, sie wollten die Inbesitznahme des Namens durch die AfD nicht hinnehmen. Die jüdische Familie war in den 30er Jahren von den Nazis enteignet worden und in die USA geflohen. Mehr von MDR Thüringen-Reporterin Lisa Wudi aus dem Studio in Suhl.
Björn Höcke zur Wahlkampftour auf einer Simson S51. Damit hat die AfD das ostdeutsche Kultmoped bewusst in Szene gesetzt. Die Nachfahren der Gründerfamilie sehen jegliche Verbindung mit der als extremistisch eingestuften AfD nach eigenen Angaben als abstoßend und als Beleidigung des Namens Simson. Die jüdischen Brüder Moses und Löb Simson hatten 1856 in Suhl das Unternehmen Simson & Co. gegründet. Die Kritik der Nachfahren weist Höcke zurück und sprach von so wörtlich Symbolhysterie. Was die Familie denke, sei befremdlich, heißt es in seiner Stellungnahme.
So. Und auf einmal wurde dieses Thema für mich so aktuell, weil ich habe auch rumgefragt bei mir in der Familie Bekannte und irgendwie wusste das niemand. Ich frage mich, hey, warum weiß das denn keiner? Und jetzt war ich ganz erstaunt, dass du gerade aussagst, wusste ich nicht. Warum wissen wir das denn nicht?
Ja, gute Frage.
Also warum ist das Thema Simson gerade so? Wir sahen, erzählen, dass wir drauf saßen. Ne? Wir hatten ja auch schon mit der Reportage gesprochen, dass total dieses DDR- und Ostalgie-Ding auch irgendwie ist. Und jetzt junge Leute sich dann Simson-Clubs zusammentreffen. Und warum wissen wir nichts über die Geschichte?
Hm. Also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln über das Zitat von Höcke. Das wäre Symbolhysterie. Aber dass sozusagen die AfD und er die Simson ganz bewusst als Symbol nimmt, um sozusagen sich den Ostdeutschen irgendwie da so anzubiedern an der Stelle, ist ja im Grunde genommen also eine Anerkennung dessen, dass es ein Symbol ist. Und jetzt, wo wir jetzt auch gerade darüber sprechen, dass es auch noch jüdisch ist, kann ich mir fast noch vorstellen, dass das noch ein netter Beifang ist in dieser Art von politischer Kommunikation. Ne? So nach dem Motto, ah, guck mal, provozieren wir doch mal. Ne?
Genau, und deshalb ist mein Thema heute die Geschichte von Simson, dass wir mir alle jetzt mal ein paar Minütchen darüber was lernen, dass wir da jetzt sprechfähig werden, weil ich finde, es geht nicht. Und es hat ja natürlich einen Grund, ich weiß ja warum, und ich habe ja mit meinem Vater darüber gesprochen, ne? DDR-Aufarbeitung, Enteignung, Nazizeit, Entnazifizierung, Russen, Kapital, Großfirmen, das war ja alles auch so ein Ding. Aber dass das so weit geht, dass ich mich 5 Jahre mit diesem Podcast beschäftige, wir das machen, nicht wusste.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also das ist ja, wir haben ja gerade schon das Wort Symbol ein paar Mal gehabt. Simson ist ein Symbol. Also ich meine, wir haben ja auch einige Leute, die uns oder zumindest mich mal angeschrieben haben, haben gesagt, hey, mach doch mal was zu Simson. Und das war immer so auch so ein Thema. Also Dankeschön, das hast du mir jetzt damit genommen. Aber war auch immer so ein Thema, wo ich dachte, es lohnt sich auf jeden Fall mal darüber zu sprechen. Weil für viele ist, glaube ich, so ein Symbol für Freiheit gewesen. Ne, so erstes Gefährt und so weiter. Aber ja, danach, also hört es dann für mich auch erstmal auf. Also ich bin sehr gespannt.
Genau, und ich wollte dieses Thema halt machen, das landet auf meiner Liste, weil ich mit meinem Mann irgendwann mal, ich glaube in Halle von so einem Gebrauchtwarenladen, stand ein Simson-Fahrrad. Und ich wusste nicht, dass Simson Fahrräder gemacht hat zum Beispiel, aber war der größte deutsche Fahrradhersteller. Genau, und deshalb möchten wir gar nicht über die DDR, das machen wir in einer Extra-Folge mal, Simson in der DDR. Ich erzähle dir jetzt mal kurz den Abriss der Geschichte Simson und du kannst dem lauschen, danach wissen wir alle mehr.
Mhm.
Also wir haben es schon gehört eben im Beitrag, ein Brüderpaar Simson hat Simson gegründet im 19. Jahrhundert, also eine sehr alte Firma. Ist insgesamt 150 Jahre alt geworden, bevor es dann den Bach runtergegangen ist. Also wirklich alt. Wir lassen mal einen der letzten Angehörigen mal reden von Simson, der das noch live erlebt hat.
Die Skyline von Manhattan. Für Millionen Einwanderer über die Jahrhunderte der erste Anblick der neuen Freiheit. Viele von ihnen blieben in New York. Menschen verschiedener Hautfarbe und Religion, die hier Zuflucht vor Verfolgung in ihren Heimatländern fanden. In der 8-Millionen-Stadt leben heute allein 2 Millionen Juden, meist Kinder und Enkel von Menschen, die vor den Deutschen geflüchtet waren. Auch aus Nazi-Deutschland selbst kamen viele Tausend hierher ins rettende Exil. New York, das heißt auch Wall Street. Nirgendwo sonst gibt es mehr Banken und Börsen als hier. In Geldtempeln wie dem New York Stock Market wird die Hälfte des Weltaktienmarktes gehandelt. Aus Thüringen floh in den 30er Jahren ein junger jüdischer Unternehmer nach New York. einst Fabrikant und dann ein halbes Leben lang Börsenmakler. Ewald Meyer mit seiner Frau Eva zu Hause in Scarsdale, einem Vorort von New York. 84 Jahre ist er alt. 1936 kam er nach Amerika. Der letzte Überlebende aus der Chefetage der Familie Simson. Die Büste von Onkel Leo hat er aus dem thüringischen Suhl mitgebracht. Ewald Meyer ist ein Neffe der letzten Simsons. Die Fabrikantenfamilie stellte traditionell Waffen und Fahrzeuge her.
Das waren nämlich die Anfänge, dass wir werden gleich noch ein bisschen mit ihm reden, dass nämlich Simson eigentlich ein Waffenhersteller war. Also sie begannen von der Stahlschmiede und haben ganz am Anfang eben Waffen und Fahrzeugteile hergestellt und gegründet eben von den jüdischen Brüdern Löb und Moses Simson. Löb, übrigens einen Namen, den ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Müssen wir wieder mal
ich auch nicht.
Etablieren. Im neuen Vornamen drin. Genau. Und richtig berühmt sind wir natürlich zu DDR-Zeiten, das überspringen wir hier. Genau, eigentlich war es so ein Stahlhammerwerk und ab 1856 haben Simson und Co. hießen die damals noch. Klingt, finde ich schon voll international, Simson und Co. Holzkohlestahl haben die hergestellt für Jagd- und Militärwaffen und vor allem für die preußische Armee. Und wer jetzt Simson auch aus DDR-Zeiten kennt, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass später Simson ein Waffenhersteller noch war für Jagdwaffen und Mopeds gemacht hat. Dass das alles in einem Werk quasi war, bis zum Ende. Das fand ich ganz spannend. Genau, bis zum Ersten Weltkrieg, also hatten die ein großes Produktionsspektrum aus, wie sagt man, auf Wikipedia steht, Präzisionsrichtmittel für Artillerie, was auch immer das bedeutet, und Fahrräder. Ab 1896, also wirklich, waren sie der größte Fahrradproduzent hier in Deutschland.
Und
also, irgendwie jedes zweite Fahrrad kam irgendwie von Simson. Das fand ich sehr spannend. Und später gab es dann nämlich auch die ersten Autos. Also sie haben auch 1911 schon ein Auto entwickelt. Und da möchte ich einen schönen Ausschnitt nochmal spielen.
Was haben wir sonst noch? Oh ja, hier haben wir ein kleines Bildchen von der Familie.
Die Krupps von Thüringen wurde die Familie damals genannt. Da die Eigentümer, die Brüder Simson, keine Kinder hatten, sollte ihr Neffe Ewald Meyer bald die Firma führen.
Genau, fand ich so schön, die Krupps von Thüringen. Also es war wirklich so groß und so berühmt, dass sie dann eben vor dem Ersten Weltkrieg
die Krupps von Thüringen
auch genannt wurden. Also habe ich alles nicht gewusst. Und 1911 haben sie nämlich wirklich den allerersten marktfähigen PKW, den Simson A, einen Viertaktmotor entwickelt und haben dann im Ersten Weltkrieg auch im ganzen großen Umfang, also Teile für Gewehre, Geschütze, Motoren, für Flugzeuge auch mal Sanitätsfahrzeuge gebaut und wurden damals schon zum größten Arbeitgeber in Suhl. So, und nach dem Ersten Weltkrieg war ja dann Versailler Vertrag und die Waffenproduktion in Deutschland wurde ja ganz eingeschränkt und reduziert und verboten und Militär. Und Simson erhielt aber 1925, 18, also 7 Jahre nach dem Krieg, dann ein Monopol, also ein exklusiv quasi Recht innerhalb dieses Versailler Vertrags als Waffenlieferant der Reichswehr und haben dann als einzige quasi in ganz deutscher Militär ausgestattet. Und gleichzeitig haben sie sich in den Luxusautomobilen weiter, also wieder Autos gebaut. Den Simson Supra, der im Rennsport sehr erfolgreich gewesen sein soll. Habe ich noch nie gehört. Die haben Fahrräder gebaut. Das sind alles eigentlich einzelne Themen. Also wenn ihr jetzt mal, die Wikipedia-Eintrag allein ist, glaube ich, 100 Seiten lang, was die alles gemacht haben, Modelle und Autos und Verweis, ne, weil die ja wirklich sehr prägend waren, was sowohl Militärtechnik zu der Zeit als eben auch Automobiltechnik war, dass man sich da, glaube ich, monatelang reinnörden kann. So nach dem Ersten Weltkrieg spiele ich auch nur einen kleinen Ausschnitt vor.
Ein großer Teil des Einkommens von Suhl kam durch Simson.
Das Einkommen der Simsons blieb in Suhl. Und die Steuern auch. Der Umsatz des Unternehmens stieg ab 1924 noch einmal sprunghaft. Nach dem Versailler Vertrag durfte in Deutschland nur ein Werk für Reichswehr und Polizei Waffen produzieren. Die Simsons erhielten den Zuschlag. Man hatte somit das lukrative Monopol für die Herstellung von Karabinern, Maschinengewehren und leichten Geschützen für das 100.000 Mann Heer der Reichswehr. Als 1933 Hitler kam, war das der Anfang vom Ende für die Simsons. Das Waffenmonopol in den Händen jüdischer Fabrikanten, das war für die Nazis unerträglich. Vor dem Suhler Werk marschierte jetzt ständig SA auf. Die braunen Truppen brauchten Waffen. Der gefährlichste Gegner der Simsons war Fritz Saukel. Der NS-Gauleiter von Thüringen galt als besonders radikaler Nazi. Schon früh hatte er es auf die Waffenfabrik in Suhl abgesehen. 1935 schrieb er an seinen Führer, man sollte das Werk diesen verbrecherischen Juden, den Gebrüdern Simson, durch Enteignung abnehmen und daraus eine Stiftung des Reiches machen.
Und das sind so die Parallelen von heute. Das fand ich total beim Recherchieren so interessant. Also wie so Leute in Verruf gebracht werden und wie so durch versuchende Rechtsmittel und eigentlich Bürokratie dann das Recht durchzusetzen am Recht vorbei. Das ist ein bisschen erschreckend, weil es irgendwie, wenn man jetzt sich die USA anguckt, die SA läuft auf einfach mal vor dem Gebäude rum, so ein paar Parallelen doch zu entdecken sind. Und dass man ihnen wirklich vorgeworfen hat, ich glaube 10 Millionen Reichsmark, so veruntreut und teuer zu verkauft zu haben, Sachen und dann ein Gerichtsprozess und sie wirklich gedrängt hat, eben durch Durchsetzung des Rechts, also in Anführungsstrichen, dann eben das Unternehmen loszuwerden. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt.
Hitler stimmte zu. Für seine Aufrüstungspläne war die einzige deutsche Waffenfabrik der Weimarer Republik von allerhöchstem Wert. Doch in Suhl waren noch die Brüder Simson, Arthur und Julius die Chefs. Saukel entzog ihnen jede Entscheidungsgewalt. Geschäftsführer wurden der SS-Mann Helmut Gommlich und der SA-Obersturmbannführer Herbert Hoffmann. Die Ära Simson in Suhl war beendet. Die Nazis herrschten über das Werk. In Berlin wurden die Simson-Brüder und ihr junger Nachfolger Ewald Meyer 1935 verhaftet. Die Nazis konstruierten den Vorwurf, die Simsons hätten das Reich betrogen. Bei den Waffenlieferungen an die Reichswehr hätten sie fast 10 Millionen zu viel kassiert. Das war eine Lüge. Dennoch, die Simsons mussten ihre angeblichen Schulden bezahlen. So kassierte Hitler das ganze Werk und erzwang noch die Unterschrift der verhafteten Familienmitglieder.
Als die Nazis so weit waren, einen Vertrag zu verlangen, in dem sie die Fabrik übernehmen konnten, wurde ich von der Gestapo in einem Simson-Wagen vom Berliner Präsidium zum Notar gefahren. Und da war auch Arthur Simson da, glaube ich, und die Hilde Meyer. Und ich habe, nachdem ich den Inhalt gehört hatte, habe ich dem Notar gesagt, ist es möglich, dass ich das nicht unterschreibe? Und er hat auf den Gestapo-Mann gezeigt und gesagt, das möchte ich Ihnen nicht empfehlen. Woraufhin ich die Erpressung unterschrieben habe.
Fand ich auch nochmal ganz interessant, deshalb habe ich das Interview-Zitat da drin gelassen, weil das mich immer wieder erschüttert, wie dann das Rechtssystem dazu benutzt wird, durch Recht und Gesetz und Ordnung einfach Leute dann dazu zu kriegen. So, er spricht aber später noch in dem Interview, dass es eigentlich eine Glückssache auch war, dass es so früh quasi passiert ist, weil sie es noch geschafft haben, eben mit allem Mann noch nach New York ausreisen zu können. Also dann haben sie quasi ihre Zelte abgebrochen, wurden enteignet und sind dann geflohen. Es geht dann weiter. Der Name Simson auch getilgt wurde von den Nazis. Also man wollte natürlich nicht, dass das Unternehmen weiter Simson hört, sondern kam in diese Stiftung für Stiftung Reichswehr, irgendwie sowas. Der Neffe von den Simsons erzählt ja später auch im Interview, dass sie halt zweimal enteignet wurden. Einmal von den Nazis im Dritten Reich und dann nochmal von den Russen in der russischen Besatzung. Weil die natürlich das Werk auch wieder übernommen haben, ohne ihnen Entschädigung zu zahlen. Dann ist der Name aber zurückgekommen und zwar folgendermaßen.
Ihr einstiges Werk wurde zu einer sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft. So hießen Betriebe, die in der Sowjetzone für Moskau produzieren mussten. Unter der Regie der Russen wurde in Suhl das Motorrad AWO gebaut. Tausende davon gingen als Reparationsleistung in Stalins Sowjetunion. 1952 übernahm der deutsche Arbeiter- und Bauernstaat das Werk. DDR-Prominenz wie Otto Grote wohl feierte die Gründung des VEB-Fahrzeugwerkes Simson Suhl. Von nun an wurden hier die bekannten Simsons produziert.
Der volkseigene Fahrzeugbau stellt vor: das Moped aus dem VEB Simson Suhl SR2E. Einfach in der Bedienung, sicher und stets einsatzbereit. Für Wochenendfahrten und im Berufsverkehr. Ein Fahrzeug für jedermann. Täglich verlassen mehrere hundert Fahrzeuge die modernen Prüfstände. Das spricht für die Beliebtheit und Qualität des Mopeds SR2E aus dem VEB Fahrzeug- und Gerätewerk Simson Suhl.
Man hat von der DDR aus gefragt, ob wir erlauben würden, dass der Name Simson weiter für die Mopeds gebraucht wird. Und wir haben beschlossen, dass es gut ist, den Namen Simson zu erhalten und gebrauchen zu lassen. Denn es ist kein Grund, die Bevölkerung in Suhl zu bestrafen, dass wir nicht da sind.
Spannend fand ich, dass sie die DDR gefragt hat. Also, ne, denkt man ja gar nicht. Also es ist wirklich, dass sich die Eingeständnis, und man merkt in der ganzen Rede auch, das hat mich auch sehr beeindruckt, in dem ganzen Interview, ich werde das gleich verlinken, kann man sich mal komplett angucken. Die Reportage merkt man übrigens, sie ist sehr langsam, sie ist sehr alt, die ist noch in 4:3, ich glaube, die ist Anfang der 90er auch gemacht worden, die ich da auf YouTube gefunden habe von der ARD. Also auch schon sehr alt. Aber er spricht halt bis heute mal sehr über die Liebe und dass auch die Familie sehr zerrissen hat mit Suhl und dass sie da ja wieder verankert waren. Und da gibt es auch diese Villa wohl noch in Suhl, wo ich noch nie war. Wenn ich mal in Suhl bin, muss ich da mal hin. Da ist wohl heute ein Hotel drin, die ehemalige Villa von Simson. Und die Familie ist da wohl auch wieder engagiert gewesen. Ich habe es jetzt nicht weiter recherchiert, was heute noch so ist, weil die Reportage halt alt ist. Aber damals, 93, 94, hat man sich halt quasi, hat man ja die Villa zurückbekommen und hat dann auch so eine Art kleines Museum als Erinnerung an die Simsons da eingerichtet. Also mit Infotafeln an der Wand, dass die Leute endlich mal gewusst haben, so wie ich bis heute, ne? Wie die Geschichte von Simson ist. Und dann überspringen wir jetzt mal 40 Jahre DDR. Das machen wir dann später. Ja, aber das können wir später machen. Wie gesagt, wir müssten eigentlich mal eine Folge BS50, ein Schwalbe und 51 machen. Also wirklich dieses DDR-Moped irgendwie, was das bedeutet und bis heute noch für eine Bedeutung hat in Ostdeutschland. Ich habe jetzt durch Marco ja auch, mein Mann, ja mitgekriegt, dass ja auch viele ja nach ins sozialistische Ausland verkauft worden sind, heute auch Simsons wieder zurückgekauft werden und dann in Deutschland wieder fit gemacht werden. Das ist auch ganz irre Geschichte. Also müssen wir alles mal machen. Kurzer Abriss, ab 1950 spezialisiert sich Simson eben auf diese Mopeds, Mokicks und Roller, Schwalbe, S50, und die Motorradproduktion wurde an MZ vergeben. Also sie haben dann nur noch Mopeds und Kleinkraftwagen gemacht. In der DDR waren Simson und Kleinkrafträder, wie sie heißen, allgegenwärtig, wissen wir selber. Ende der 80er arbeiten wir 4.000 Beschäftigte in Suhl und es wurden jährlich etwa 200.000 Fahrzeuge gebaut, die vor allem immer noch in den Ostblock gingen, aber auch in vielen weiteren Ländern, ne, sozialistische Ausland, exportiert wurden. Der Motorisierungsgrad, wie es heißt, als Fachbegriff von Kleinkrafträdern, der war sehr hoch, etwa viermal so viel wie in Westdeutschland. Also viermal so viele Leute hatten ein Moped. Kennen wir, glaube ich, auch alles unserer Jugend, dass das Moped mit das Fortbewegungsmittel Nummer eins ist. Und genau, und deshalb öffentlicher Verkehr also wirklich allgegenwärtig war. Dann kam die Wende. Und wie immer, was kam mit der Wende? Die Treuhand.
Ihre einst sichere Fahrzeug- und Jagdwaffenproduktion zerbrach. Ihr Stolz auf ihre Qualitätsarbeit war verletzt. Genau zu dieser Zeit kam der Anspruch der Simson-Erben aus Amerika auf ihre Grundstücke in Suhl. Die jüdische Familie wollte keine finanzielle Entschädigung, die ihr als Nazi-Opfer zugestanden hätte. Sie entschied sich für den Weg der Rückübertragung ihres mehrfach enteigneten Besitzes. Anfang 1991 ging der Restitutionsanspruch bei der Treuhand in Berlin ein. Dimensionen, die selbst für die Breuel-Behörde nicht alltäglich waren. Mit dem Simson-Anspruch waren ganze Treuhandabteilungen dauerbeschäftigt.
Der Fall Simson ist sicherlich einer der größten Rückübertragungsansprüche, die die Treuhand überhaupt zu bearbeiten hatte. Sicherlich der größte in meiner Abteilung. Es geht hier um Flächen um die 1 Million Quadratmeter. Es ist insbesondere mit Sicherheit der größte jüdische Rückübertragungsfall, mit dem wir uns zu befassen hatten. Und insoweit natürlich auch mit einer entsprechenden Sensibilität bearbeitet.
Hans Frank, Anwalt in New York, vertrat die Simson-Erben in den Verhandlungen mit der Treuhand. Der 82-Jährige stammt aus Magdeburg und musste, wie die Simsons, nach Amerika fliehen. Besonders in jüdischen Kreisen in den USA wird der Simson-Anspruch als Präzedenzfall angesehen.
Also moralisch gesehen ist es sicher einer der Fälle, wo die Menschen am meisten mitgelitten haben. Aber es gibt immerhin Fälle, die wir vertreten, wo doch ein Teil der Familie in Auschwitz verschwunden ist. Wir haben doch immerhin zwei, drei solche Fälle.
Vom Manhattaner Büro des Anwalts aus wurden die Verhandlungen mit der Treuhand geführt. 2 Jahre endloser Korrespondenz und ständiger Reisen nach Deutschland. Von New York aus war es unmöglich, genaue Analysen über die beanspruchten Grundstücke zu erstellen. Die Familie beauftragte eine Investmentfirma in Deutschland mit den Recherchen. Die Grundstücke der Simsons von früher hatten sich im Laufe von 60 Jahren durch Zukäufe und Teilungen verändert. Die Rechercheure gingen auf die unendliche Suche in deutschen Archiven und Grundbuchämtern. Ein Jahr dauerte allein die Erforschung dieser Fläche, das Stammwerk in Suhl. Ewald Dähn hat über 30 Jahre lang im Simson-Werk als Chefkonstrukteur gearbeitet. 1932 war er Lehrling im Betrieb und kannte noch die Simsons und Ewald Meyer. Heute bekommt er häufig Post von der Familie aus den USA. Durch sein Buch über die Simson-Autos der 20er Jahre wurden die Erben auf ihn aufmerksam.
Sie haben natürlich in der ganzen Zeit, seitdem Sie aus Deutschland fliehen mussten, sehr wenig Kontakte nach hier gehabt und war nun interessiert daran, was sich nun so alles in dieser Zeit ereignet hat, vor allem in Bezug auf das ehemalige Simson-Werk, also auf ihren früheren Besitz. Und ich habe dann in Fotos und auch verbal Ihnen einiges geschildert darüber und dann kamen neue Fragen und neue Antworten.
Antworten auch zu den Wurzeln der Familie. Der jüdische Friedhof liegt oberhalb von Suhl im Wald. Ewald Dähn aus Thüringen hat für Ewald Meyer aus New York das Grab des Kaufmannes und Fabrikanten Moses Simson wiedergefunden. Des Mannes, der als erster Simson in Suhl Mitte des letzten Jahrhunderts Jagdwaffen produzierte.
Das sind die Gründer der Familie.
Da sieht man auch wieder an diesem Ausschnitt, dass die Simsons eben bis heute, also bis nach der Wende, auch Interesse hatten, zurückzukehren. Und in der Reportage wird eben weiter erzählt, dass sie wirklich lange verhandelt haben, weil diese Waffenfabrik lief ja wohl noch gut und Simson sollte auch gerettet werden. Die haben natürlich wieder viele Leute. Aber es ging darum, dass möglicherweise die Familie Simson auch selber eben Interesse hatte, wurde damals 60 Jahren genau, dass sie immer auch wirklich angeboten haben, die Treuen, wir kommen zurück. Wir wollen es nicht auszahlen lassen wie andere und das Geld nehmen, sondern wir können es durchaus vorstellen, auch die Werke oder anteilig wieder zu übernehmen, auch wieder in Deutschland eben da zu arbeiten, in unserer ehemaligen Sula oder heute noch in unserer Sula-Heimat quasi. Ja, das fand ich sehr interessant. Das Werk ist dann auch eine ganz eigene Geschichte, kann man sich auch angucken im Internet, abgewickelt worden durch die Treuhand quasi, ganz viele Leute entlassen worden. Und weil wir es ja so oft bei uns hatten, ist so eine ganz typische Geschichte, es gibt eine andere Reportage, eine neuere auch, wo Leute zu Wort kommen, die in der Firma gearbeitet haben zu DDR-Zeiten. Und das hat man ja sehr oft dieses, dass sie sagen, der Betrieb war eigentlich unser Leben. Also die ganze Familie hat da gearbeitet, in Suhl, es war der größte Arbeitgeber und die sind damit in die Ferien gefahren, in Urlaub, Betriebsurlaub gefeiert, sodass das wieder so, also nicht nur ein Betrieb weggefallen ist, sondern wie es eben in der DDR typisch war, so ein ganzer Kosmos in Suhl damit eben auch untergegangen ist. Die Treuen hat dann entschieden, die haben lange Gespräche geführt, die Treuen hat sich dann allerdings anders entschieden und das spiele ich dir mal vor.
Simson-Werbung darauf sah. Alles, von dem ich so viele Jahre lang gehört hatte, ohne es sehen zu können, wurde plötzlich wahr. Das war fantastisch, sagt der in Amerika geborene Neffe von Ewald Meyer. Seine Großeltern, Onkel und Tanten und seine Mutter hätten ihm so viel über Suhl erzählt. Und als er schließlich die Jagdwaffenfabrik sah und was dort hergestellt wird, fand er bestätigt, dass das unglaublich schönes Kunsthandwerk und fantastisch zuverlässige Waffen obendrein sind. Etwas, auf das wir sehr stolz sein können, Schwerbenbaum. Zu dieser Zeit entstand sein erster, noch unsicherer Plan, sich hier zu engagieren. Und er versuchte, seine Familie zu überzeugen, nach Suhl zurückzukehren, soweit das für sie möglich war. Der Weg, den die Familie gehen wollte, war schwierig. Die Struktur der Jagdwaffenfabrik hatte sich während der DDR-Zeit verändert. Durch die Zusammenlegung mit anderen Suhler Fabrikaten betrug der Simson-Anteil am jetzigen Betrieb nur noch 10%. Für diesen Anteil wurde die Familie nun finanziell entschädigt. 1992 ging die Treuhand dann an die Privatisierung der Jagdwaffenfabrik. Die Simsons waren jetzt nicht mehr Erben, sondern einer von mehreren Kaufinteressenten. Sie hatten den zweitgrößten amerikanischen Jagdwaffenproduzenten als Partner gewonnen, Tom Ruger. Der wollte die Suhler Handarbeit auf dem US-Markt einführen. Doch die Treuhand verkaufte die Waffen mit Weltruf an eine französisch-holländische Gruppe. Diese bot ein paar Arbeitsplätze mehr, doch die Simsons hätten das Engagement von Generationen mitgebracht.
So I must say that from a business standpoint,
vom geschäftlichen Standpunkt her, mein Baum, habe er ein bisschen verloren. Aber wenn ich daran denke, wie unsere Familie sich hier engagieren wollte, da wäre die Jagdwaffenfabrik die Speerspitze gewesen, der Schlüssel für alles, was wir hier machen wollten. Es war sehr, sehr, sehr enttäuschend.
Und wie er ja sagt, ne, wäre es so gekommen, ich kann jetzt natürlich nur raten, aber wenn die ihre Villa wieder als Hotel aufgemacht hätten, wenn die da sich engagiert hätten, wäre ja vielleicht doch mehr zusammengekommen als wirklich diese paar Arbeitsplätze in dieser Waffenfabrik.
Also ich bin total fasziniert von dieser Geschichte, weil nichts davon habe ich auch nur annähernd gewusst. Also diesen Hintergrund kannte ich nicht. Und finde auch interessant, also diese Entscheidung von der Treuhand. Ich kann total gut nachvollziehen, dass also das gezogen hat, dass die mehr Arbeitsplätze bieten, also dieses Konsortium, weil ne, wir wissen, die Arbeitslosigkeit war massiv und alles, was sozusagen irgendwie das ein bisschen mildern konnte, war natürlich politisch gut und war natürlich auch wichtig für die Menschen vor Ort, also diese Hoffnung. Wobei, das geht ja wahrscheinlich ähnlich, ne? Aber wie oft habe ich Zeitungsartikel damals gelesen, wo dann stand, diese und jenige Firma kommt. Ich weiß nicht, es gab sogar einen Kaviarhersteller in Mecklenburg-Vorpommern, da wurden dann 1000 Arbeitsplätze, also ich spinne jetzt die Zahl, aber immer große Arbeitsplätze versprochen. Und dann irgendwie so 2-3 Jahre später hast du dann gehört, dass niemals so viele Arbeitsplätze entstanden sind und so. Ich merke auch richtig, dass wenn jetzt irgendjemand sowas schreiben würde, glaube ich das erstmal nicht. Also weil ich das so oft gehört habe und es dann nie so eingetreten ist, gefühlt. Ja, also na generell, ich finde immer so, wenn das dann so übertrieben wird, dann bin ich immer vorsichtig und sage, lass uns mal anschauen. Ne? Ich verstehe immer, dass man natürlich auch so Hoffnung verbindet. Ne? Also klar klingt das geil, wenn du sagst irgendwie, boah, da würden jetzt 1000 neue Arbeitsplätze entstehen. Das macht natürlich was, aber es ist eben dann umso enttäuschender, wenn das dann alles nicht so eintritt. Aber ich teile sozusagen die Idee oder die These, dass wenn die Familie wieder zurückgekommen wäre, dass sie einen anderen Weg eingeschlagen hätten. Also ich glaube, ich meine, das kennt man ja viel auch so von Familienunternehmen, dass sie natürlich auch ganz anders ihre Unternehmen steuern. Ne? Also das ist, also da ist ein ganz anderer Stolz dahinter. Man trifft auch nicht unbedingt so risikohafte Entscheidungen. Und ich glaube, dass eben dieses so auch in Suhl, also verwurzelt zu sein oder beziehungsweise diese Wurzeln überhaupt wieder so greifen zu lassen. Ich hätte mir, also ich, ja, also die Fantasie ist da, dass die hätten was Besseres draus machen können. Mhm. Wobei ich jetzt natürlich fairerweise, vielleicht kommst du ja noch drauf, ich weiß ja nicht, was jetzt aus diesem Konsortium geworden ist. Also vielleicht ist das ja jetzt eine total erfolgreiche Firma und hat sozusagen alle ihre Versprechen eingelöst und in Suhl läuft's. Weiß ich jetzt natürlich nicht. Ne?
Das spiele ich dir jetzt einfach mal vor, wie es weitergegangen ist.
Anfang 93 gab es um das Suhler Jagdwaffenwerk Befürchtungen, die bald wahr wurden. Der Privatisierungsschuss ging nach hinten los. Versprochene Investitionen blieben aus. Die französisch-holländische Gruppe hatte den Betrieb zur Pleite geführt. Im Juli wurde Konkurs angemeldet. Die 400 Beschäftigten besetzten den Betrieb. Die Büchsenmacher fühlen sich hängen gelassen.
Ja, da habe ich dir quasi die Geschichte vorweggenommen, aber war jetzt vielleicht auch eine schöne Bestätigung, wie es wirklich lief, ja.
Dann lassen wir noch ein paar Arbeiter zu Wort kommen und wie es ausgegangen ist mit Simson dann 1993.
9 Interessenten verhandelt. Die Simsons, vor einem Jahr von der Treuhand abgelehnt, bieten nicht mehr mit.
Wir sind jetzt noch 400 Mann. 100 sollen vielleicht bleiben. Die restlichen 300, es weiß ja keiner, wer es ist. Also Hoffnung macht sich fast keiner.
Was hätten Sie gesagt, wenn die Simsons zurückgekommen wären?
Es wäre vielleicht besser gewesen. Weil das ehemalige Suhler sind und die vielleicht doch ein bisschen mehr sich damit befasst hätten mit der Lage. Ja.
Man weiß nicht, wie es da gekommen wäre. Jetzt sind wir misstrauisch gegen alle.
Dass vielleicht Simson eine Rettung für Suhl gewesen wäre.
Während die Simson-Erben beim Jagdwaffenwerk gescheitert waren, blieb ihr Anspruch auf das Fahrzeugwerk bestehen. Die Entscheidung lag bei der Treuhand. Die Eigentumsverhältnisse bei Simson-Fahrzeug waren immer noch ungeklärt. Also versuchte die Treuhand bis zur endgültigen Entscheidung erst einmal Arbeitsplätze auf dem Riesengelände zu schaffen. Sie verkaufte und vermietete Gewerbeflächen an verschiedene Branchen, in Absprache mit den Erben in Amerika. 800 neue Arbeitsplätze entstanden. Inzwischen gab es auch für die Moped-Produktion auf dem Gelände einen Neuanfang. Ehemalige Manager des einstigen VEBs kauften den Betrieb von der Treuhand. Sie mussten klein anfangen. Mit 60 Leuten. Gut ein Jahr später sind es jetzt schon über 200 Mitarbeiter, die in Suhl wieder Mopeds und Roller unter dem Namen Simson produzieren. Geschäftsführer Volker Schmuck hatte von Anfang an Kontakt zu den Simson-Erben in New York.
Der Herr Frank hat uns an für sich schon zu dieser Zeit gesagt, dass uns alle Mitglieder der Familie Simson keinerlei Steine in den Weg legen würden. Und das ist auch bis heute so gewesen. Wir haben also das große Glück, mit dem Namen Simson einen bekannten Markennamen führen zu können. Einen beliebigen, den wir hätten erfinden müssen. Ich glaube, das wäre nicht gut gegangen.
Die Simson-Erben selbst planten auf dem Gelände ihres einstigen Stammwerkes einen Industriepark. Ewald Meyer aber wollte dazu nicht nach Deutschland zurück. Seit 1936 war er nicht mehr in Suhl.
Wollt?
Ja. Kurzer Abriss der Geschichte. Also Simson ist pleite gegangen 1993. Dann war es vorbei.
Mhm. Schade.
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich lache. Das ist ja eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hatte jetzt aber irgendwie noch so Hoffnung, dass vielleicht doch noch, noch irgendwas gekommen ist.
Und wie es natürlich auch das Bild ist, da möchte ich gern ihm nochmal das letzte Wort geben als Nachfahre von Simson, wie es dann doch, glaube ich, ja eben nicht gut ausgegangen ist und dann eben die Geschichte dann doch nicht zum Guten gewendet hat.
Die Familie zurück, wären sie gerne in dieses Deutschland gegangen, was ihnen doch so viel angetan hätte?
Ja. Ich bin in Deutschland gewesen, aber nur an Stellen, wo ich nie gelebt habe oder nie besucht habe. Ich fühle mich da nicht sehr sicher. Wenn ich in Deutschland leben sollte und nur mir überlegen muss, kann ich mit dem sprechen, because er war mal Nazi oder die Eltern waren Nazis, oder sie waren Kommunisten, oder sie waren sehr nette Leute. Es ist, ich würde mich nicht frei fühlen, wie ich mich hier fühle.
Das war mein Thema. Jetzt ist vorbei.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt mal wirklich neu und vor allen Dingen interessant, dass es jetzt praktisch durch diese Nachricht mit Höcke sozusagen doch mal so hochgekommen ist. Und das macht natürlich Simson noch, weil ich ja gerade am Anfang auch sagte, das ist ja auch ein Symbol des Ostens, das ja eben jetzt auch gerade auch politisch auch genutzt wird. Aber mit dieser Hintergrundgeschichte macht das Ganze das, wenn nicht noch umfangreicher und fast schon ein bisschen komplizierter. Deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, diese Geschichte zu kennen. Das macht Simson noch ein bisschen komplexer an der Stelle.
Und was mich halt so weggerissen hat, als wenn ich von den Simson geflogen wäre, war halt eben auch das, wie die Entscheidung nach der Wende, wenn die anders gekommen wäre, also was für ein Symbol wäre Simson vielleicht heute? Was hätte jüdisch sein als in Suhl in Thüringen für eine Bedeutung? Was könnte Höcke, also dann hätte es wahrscheinlich das Höcke-Plakat ja nicht gegeben. Weil das einen anderen Kultfaktor gehabt hätte, wenn das Unternehmen vielleicht sogar bis heute noch bestünde. Also wie so kleine Entscheidungen der Geschichte mich dann total überraschen, wenn der Höcke auf der Simson sitzt.
Ja, was ich noch aber auch an dem Punkt interessant finde, weil wir gucken ja in letzter Zeit ja auch manchmal etwas kritischer auch darauf, also beziehungsweise unser Podcast hat ja schon immer begonnen, dass wir sagen, wir sind kein Ostalgie-Podcast. Mhm. Ne? Und die Simson ist natürlich auch ein Teil einer Ostalgie. Mhm. Und was ich mich jetzt frage ist, wenn die Simson aber einfach normal weiterhergestellt worden wäre, dann wäre es ja in dem Sinne keine Ostalgie, sondern dann wäre es eine Nostalgie. Also, ne, dass du sozusagen die Marke existiert, aber es gibt eben Unterschiede, ne, so wie Leute einen alten Porsche zum Beispiel mögen, ne, oder eine alte Harley oder so. Die Marken existieren alle noch, aber man fährt halt gerne Oldtimer. Dann wäre es sozusagen noch mal ein bisschen anders wahrscheinlich geworden. Und dann wäre die Simson eben vielleicht gar nicht mehr so rein das ostalgische Symbol.
Ja, spannend, ja. Hast du recht, glaube ich. Ah ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Richtig, genau. So hat es diesen Abbruch, die Abbruchkante 93 und dadurch ist es so Vintage DDR geworden, ja.
Ja, so und dadurch hat es natürlich so diesen, füllt es diesen Raum von Leuten, die natürlich in die Vergangenheit schauen, gerne natürlich auch mal besser als die Vergangenheit war. Das ist jetzt aber kein ostdeutsches Phänomen, sondern es ist ein Phänomen aller Menschen, dass sie, je weiter sie in die Vergangenheit schauen, desto schöner machen sie sich diese Vergangenheit häufig. So, und dann wird natürlich geguckt, die Simson, und das kann ich total gut nachvollziehen, ne, erstes Moped, erste Freiheit, ich kann irgendwo hinfahren, kann reisen, bin unabhängig, ne, und dieses Freiheitsgefühl, Unabhängigkeit, wahrscheinlich auch noch in jungen Jahren, also das ist ja etwas, was sich total gut anfühlt und dann natürlich ein Stück weit, glaube ich, auch viele Dinge ausblendet, die eben überhaupt nicht gut liefen. Ne? Und das ist das, was jetzt eben mehr diesen Raum einnimmt, also an diesen ganzen auch, ja, ostalgischen oder wie sozusagen, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau gesagt hat, Ostdeutsch-Tümmelei ist so ein Wort, das auch nochmal gerne.
Ja, Herr Krawalczyk.
Ja, Herr Krawaltschuk, genau. Ja.
Ich erinnere mich auch an den Satz Sonnenallee, mein Lieblingszitat natürlich aus dem Film mit: Das Land kam uns riesig vor, was aber daran gelegen haben könnte, dass unsere Mopeds so langsam waren. Ja, genau. Ja. Aber jetzt, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Jetzt wissen wir alle über Simson Bescheid und niemand kann es mir was vormachen. Wir können das jetzt nicht mehr geschichtsverklittern und irgendwo einbauen, wo es gar nicht hingehört, sondern können jetzt die ganze Geschichte erzählen und allen unseren Bekannten und Verwandten das unter die Nase binden, warum man eigentlich das in der DDR nicht erzählt hat, warum das alles so kein Thema war. Und warum erst, es gibt es in der Reportage ganz schön, ja, mit Nisa Villa, die heute noch in Suhl, ich habe nicht recherchiert, was da heute ist, also 93 haben die ein Hotel draus gemacht und haben halt da im Frühstücksraum die Geschichte der Simsons erste Mal aufgehangen da, ne, so an, als Wandzeit und quasi. Und das war vielleicht ein bisschen spät.
Ja, ich bin, wer weiß, also vielleicht ist jetzt eben durch diese Nachricht, wird da vielleicht nochmal wieder hingeguckt, weil ich meine, du hast ja jetzt auch gesagt, das ist alles auch schon ein bisschen länger her, also nach der Wende, wo man sich darüber unterhalten hat, und vielleicht wird es jetzt aufgefrischt und wird vielleicht so wie uns auch ganz vielen anderen auch so gehen, dass sie diese Geschichte so gar nicht kannten. Also
wer und weiß. Das, was mich jetzt natürlich für unseren Podcast so anpiekst, ist, wie kann ich diese Geschichte nicht gekannt haben und du nicht, obwohl wir uns so intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Es liegt ja so auf der Hand. Und wie viele andere Themen denn sind so verschlossen, von denen wir auch nichts wissen, weißt du? Das macht mich total komisch, macht mir ein komisches Gefühl.
Nee, ich freue mich eigentlich darüber, also weil wir haben ja nie den Anspruch gehabt in dem Podcast, dass wir jetzt diejenigen sind, die über Ostdeutschland alles wissen. Ne? Aber tatsächlich ist es so, das ging uns aber ja bei einigen Themen manchmal ja auch, dass man zwar oberflächlich so einiges gewusst hat und das meistens ja auch die Inspiration war, sich diesem Thema überhaupt anzunähern, aber man dann auf einmal beim Graben feststellt, holla, da steckt ja noch eine vollkommen andere Geschichte dahinter. Hier ist es halt ein bisschen extremer als sonst.
Ja, genau.
Also,
der positive Aspekt ist, es gelingt uns trotzdem noch, uns selber mit Themen zu überraschen. Wer hätte das gedacht nach 5 Jahren?
Ja, sehr gut. Ich meine, das ist ja jetzt auch mal eine schöne Motivation, weil ich meine, wir machen das jetzt in ein halbes Jahrzehnt. So, wir hatten jetzt ja auch eine etwas längere Pause. Emotionale Erpressung, Motivationsreden und jetzt eben auch die Überraschung, hey, da liegt eigentlich noch massig was auf dem Tisch, was uns noch überraschen und inspirieren wird und hoffentlich natürlich auch alle, die zuhören.
Apropos massig auf dem Tisch, wir haben jetzt das zweite Thema, ich bin gespannt auf dein Foto oder Bier, Foto hast du mitgebracht heute, ne? Ein Bild.
Ich habe ein Foto mitgebracht.
Denn wir haben jetzt das erste Thema Broiler gehabt und auch bei der Simson ist ja auch dieser Geruch, du wirst mir recht geben, der Geruch einer Simson, die dir vorbeifährt. Wenn das einem ganz selten hier in Köln, es gibt glaube ich einen, ich kenne eine Simson, also den kenne ich nicht, aber ich werde manchmal eine Simson rum. Wenn du diesen Geruch hast, bin ich sofort wieder 7 Jahre alt, wie beim Broiler. Und deshalb bin ich so gespannt, ob das dritte Thema zufällig uns olfaktorisch abholt oder gar nichts damit zu tun hat.
Ja, doch, da ist ein Element, das glaube ich, viele hier kennen, erstmal beschreiben kannst.
Reich es mir rüber. Eieieiei. Ach du meine Güte. Also, das bist offensichtlich du auf dem Foto. In einem wunderschönen 90er-Jahre-Jogginganzug, den wir alle hatten. Aber so aus Niki-Stoff, nicht wie heute, so diese Bluderstoff. Wunderbar blau und hast, es ist offensichtlich Nachwende, das erkennt man in deinem Alter. Und aber auch, dass du den Up-to-Nice-Dose in der Hand hast. Ein Eistee trinkst und ihn irgendwie aber in die Kamera zeigst. Das muss ich mir gleich erklären, warum. Und du hast unfassbar, und ich habe mich auch sehr geschämt damals, als ich sie anziehen musste, hässliche Sandalen. Was habe ich Sandalen gehasst als Kind? Wie ging es dir damit?
Also ich war jetzt auch nicht so der Sandalen-Fan. Und was ich jetzt auch noch witzig finde, jetzt wo ich selber das Foto nochmal genauer anschaue, ich habe auch noch Socken darunter an. Also das gilt ja als modisches Verbrechen. Und tatsächlich diesen Jogginganzug in diesem wunderbaren Türkisblau mit rosa Elementen, den habe ich echt lange getragen. Also das ist so eben so eine der Jogginganzüge, die man immer getragen hat draußen drin, wenn man irgendwie nicht zu Besuch bei jemandem war, sondern tatsächlich so dieses so Schlabberlook, würden einige sagen. Ironischerweise trage ich ja seit Jahren überhaupt also nichts anderes zu Hause, als ich draußen trage. Also das heißt, ich bin immer so angezogen, als wenn ich auf die Straße gehen würde. Also ich habe immer eine Hose an, T-Shirt, so. Und ich habe gar keinen, in dem Sinne, klassischen Schlabberlook.
Kein Hausanzug.
Kein Hausanzug. Und dann, aber ich habe, warum ich das Foto auch mitgenommen habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo und zu welcher Zeit das stattfand. Ich habe eine Vermutung. Und dazu ist die Geschichte, finde ich, auch ganz schön. Ich glaube, das war im Ferienhaus in Frankreich, in der Bretagne. Und ich erinnere mich auch sehr an diesen Urlaub wegen eines Buches. Denn ich habe dort ein Buch gelesen, das mir mein Vater in die Hand gegeben hat. Das hat er häufiger gemacht, aber ich muss zugeben, ich habe dann die Bücher aber meistens nicht gelesen. Weil ich war eigentlich ziemlich lesefaul und ich hatte das ja ein paar Mal schon erwähnt, auch zur Enttäuschung meiner Eltern, die ja absolute Leseratten waren. Und dieses Buch habe ich aber verschlungen, nämlich Die Mitte der Welt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich kenne es vom Namen her, aber mehr weiß ich darüber nicht.
Also es ist ein Jugendbuch, es ist wunderschön geschrieben, weil es auch sehr, sehr spannend ist. Aber es geht auch sozusagen um einen Jungen, der sich das erste Mal in einen anderen Jungen verliebt. So, und für mich war das sozusagen damals, ich hatte noch gar nicht über Sexualität oder sonst was so in der Sinn nachgedacht, so. Und ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht, ob mein Vater mir dieses Buch gegeben hat, weil er irgendwie eine Vermutung hatte, oder ob er das Buch einfach sehr schön fand und dachte, ich muss das lesen, weil es vielleicht auch sozusagen so vom Alter her und so auch alles passt.
Also ich würde sagen, Ersteres.
Mich würde es ein bisschen überraschen, aber wer weiß, ne? Also, und auf jeden Fall, ich habe das Buch tatsächlich in diesen 2 Wochen durchgelesen und es ist ein ziemlich dickes Buch. Es ist auch eins der dicksten Bücher, die ich gelesen habe. Und es hat übrigens ewig gedauert, bis das Buch verfilmt worden ist. Also das hat sehr, sehr lange gedauert.
Ich wollte gerade sagen, der Film in der Mitte der Welt ist doch gar nicht, genau, jetzt 2000.
Der ist noch ziemlich frisch, ja. Also aus einer, ich glaube fast 20 Jahre später. Ja. Also weil der Autor wohl irgendwie auch lange Zeit damit gehadert hat, also wie es gedreht wird und so weiter. Es hat lange gedauert, bis jemanden gefunden hat, der praktisch die Vision dieses Buches sozusagen auch einfangen wollte. Ja, und dann habe ich natürlich das Foto auch irgendwie so lustig gefunden, weil du hast gerade gefragt, wieso zeige ich denn so die Liptonize-Dose?
Wo man übrigens sagen muss, das ist noch an alle, die jetzt hier neu dabei sind, dieses Foto gibt es auf ostkinder.eu zum Angucken oder wenn ihr Kapitelmarken habt bei jedem vernünftigen Browser, wie nennt sich das, Podcast Player, seht ihr das jetzt als Kapitelmarke, das Bild? Also wenn ihr das Foto anguckt, das Coverbild hat sich umgewandelt. Es ist eine alte Dose, die es gar nicht mehr gibt heute. Die waren ja früher so flach oben, die hatten oben nicht diesen Knick wie heute. Sehr
ja,
retro.
Genau.
Aber warum zeigst du sie?
Also es gab häufiger mal so diesen Witz, dass ich Werbung nachgemacht habe. Also auch so Shampoo und Parfümwerbung. Und ich habe es eigentlich immer gehasst, also dass man mich fotografiert. Also ich bin dann auch immer so von Kameras weggelaufen. Und das war dann eben wieder dieser Fall, ja mach doch das so wie in der Werbung. Obwohl ich glaube, es gibt keine Liptonize-Werbung, wo man so macht. Aber das war sozusagen so einer der Gags. Also es gibt so einige Fotos, wo ich im Grunde genommen so Art Werbung nachahme. Das,
Product Placement. Du bist ja eigentlich ein Influencer gewesen damals.
Naja, das Foto ist ja nicht veröffentlicht worden. Bis heute.
Jetzt kriegen die Leute gleich Starbucks-Werbung, Kentucky Fried Chicken und Lipton. Gibt es Lipton überhaupt noch? Keine Ahnung.
Es gibt Lipton noch und Liptonize, glaube ich, gibt es auch noch, weil es ist ein Eistee. Und ich habe den damals super gerne getrunken, aber witzigerweise nur aus der Dose. Und dann wurde irgendwie Eistee mehr und mehr so aus der Flasche ausgeschenkt. Und lustigerweise habe ich dann gemerkt, das schmeckt überhaupt gar nicht aus der Flasche. Es ist wirklich nur so, also das ist so eins meiner Wendegetränke, weil ich habe gar nicht so viel Limo getrunken. Also zum Beispiel, viele sind ja so total Cola-Fan. Bei uns zu Hause gab es zwar auch immer Cola, aber meine Mutter hat eher Cola getrunken, aber seltener. Wir waren eher so die Schweppes-Menschen. Also so bei uns gab es Ginger Ale, Tonic, also ohne Gin. Und tatsächlich, das sind unsere Limos gewesen. Bitter Lemon, auch sehr beliebt. Ich sehe schon, die Leute kriegen jetzt so viel Werbung zu irgendwelchen Lebensmitteln. Ja, und wir werden nicht dafür bezahlt, das muss man ja auch mal noch dazu sagen. Ja, und diese einfach so Eistee trinken, Sommer, dieses Buch, das ist so eine Kombi. Und natürlich, ich meine, rein modisch, ich glaube, jeder, der das Foto jetzt auch sieht, absoluter Hammer. Also alles, was sozusagen man damals so tragen musste, um cool zu sein, habe ich kombiniert. Heute würde man damit keinen Preis gewinnen. Auch schon allein dieses grüne Käppi, was ich da habe. Ja, also ich, und vor allen Dingen, ich trage eigentlich gar keine Käppis. Also das war nur so eine ganz, ganz kurze Phase, weil mein Kopf ist einfach nicht Basecap geeignet. Deswegen habe ich nie Basecaps getragen. Ich war immer neidisch, wenn die Jungs dann in der Schule immer so die Basecaps von den New York Yankees oder so getragen haben. Das hat mir nie gestanden.
Da siehst du, wie verkommen wir sind als Erwachsene. Ich meine, wir waren Kinder. Die sitzen da im Jogginganzug mit der Basecap auf und wir bewerten, dass wir modisch. Als hätte das für uns eine Rolle gespielt. Also wie alt bist du da? 9, 10, 11 vielleicht? Keine Ahnung. Als hättest du uns eine Rolle gespielt, wie wir modisch ausgesehen haben. Das war vollkommen egal.
Also es ist ja erlaubt, also dass ich über mich selber kritisch urteile.
Ja, natürlich, aber da siehst du, wie wir. Ich überlege die ganze Zeit, was da auf diesem Stuhl steht. Ich dachte, vielleicht ist Französisch für September, aber Abkürzung ist...
Habe ich auch überlegt, aber ich weiß es
Genfer,
nicht.
Genfer, Senf, Set,
ja, ich habe auch so Genfer Konvention.
Der Stuhl ist ein bisschen zu groß irgendwie. Ist das so ein Scherzstuhl oder bist du einfach sehr, sehr klein auf diesem Bild? Der Stuhl sieht
so
ein bisschen...
Ich bin klein und das sind so richtig große Strandstühle oder ja, so Klappstühle. Ja, das ist die kleine Geschichte zu diesem Bild.
Schön, du machst also Werbespots, ne? Liptonite, krass. Gute Qualität aber, muss man wirklich sagen, dieses Foto. Sie hatte eine gute Kamera scheinbar.
Ja, ich bin selber auch überrascht, ne? Und auch das Foto ist noch recht gut erhalten. Weil es lag im Schatten und unter einer Plastikfolie.
Hast du die ganzen Negative eigentlich noch, deine Alben? Existiert bei euch sowas, ne?
Es gibt noch ganz, ganz viele Negative und die habe ich auch alle behalten, weil ich habe jetzt gesehen, wo ich jetzt einen Haushalt aufgelöst habe und diese ganzen Fotos dann mitgenommen habe, dass es wohl auch so Digital-Services mittlerweile gibt, wo man wirklich so einen ganzen, also mehrere Kartons auch Fotos oder Negative einfach schicken kann und dann digitalisieren die das alles für dich.
Ah ja.
So, also du musst da praktisch das nicht
so
mehr auspacken oder so.
Geschenkt, aber das ist sehr mühsam.
Nee, danke.
Ach, schön.
Ja. Ja, schön.
Sehr modisch, dann, sehr bunt, sehr 90er. So sahen wir alle aus. Also wenn jemand uns hört, der jünger ist als 30, war, wie haben wir eigentlich damals nach der Wende alle ausgesehen? Genau so.
Aber es kommt ja gerade alles wieder. Also das ist, ja. Aber ich will jetzt gar nicht wie ein alter Mann klingen. Ich finde es schön, dass es wiederkommt, dass die Erlebnisse, die wir hatten, nochmal geteilt werden. Ich glaube, wir haben damit heute alles gesagt und getan.
Wiedersehen, Alex.
Tschüssing, Danny.